Es gibt bestimmte Momente im Leben, da wird unser Name gerufen, da wird unser Name genannt. Wir kennen das zum Beispiel beim Schulabschluss am Ende der Schulzeit, wenn der Direktor dann vorne steht und jeden Einzelnen beim Namen ruft und man darf dann nach vorne gehen und sein Zeugnis in Empfang nehmen. Als kleiner Junge habe ich viel Sport gemacht, war oft alleine auf irgendwelchen Sportplätzen und ich habe mir mal vorgestellt, dass ich umgeben bin von einer riesigen Arena. Und wenn ich dann den Korb getroffen habe oder wenn ich das Tor geschossen habe, habe ich mir vorgestellt, wie das ganze Stadion meinen Namen ruft. Allerdings nur in der Fantasie. Bei meiner Taufe wurde mein Name aufgerufen und ich bin nach vorne und durfte mich taufen lassen. Ich kannte auch, meine Eltern haben auch immer wieder meinen Namen gerufen und ich konnte schon am Ton erkennen, ob sie sich freuten, mich zu sehen oder ob ich mehr oder weniger herzitiert wurde. Aber ich will mit euch heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, wo auch jemand mit Namen genannt wurde und mit Namen gerufen und angesprochen wird. Dieses Osterwochenende, das ist ja für uns Christen das bedeutendste Wochenende des ganzen Jahres. An keinem anderen Wochenende erinnern wir uns so intensiv an das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und na klar, Ostern steht deswegen Jesus Christus im Mittelpunkt. Er verdient alle Aufmerksamkeit, es ist seine Party, es geht um ihn und alles dreht sich um ihn. Aber verrückterweise ist es so, dass wir irgendwie Teil des Fotos sind, Teil des Bildes. Wir irgendwie mit unserer Geschichte eingewoben sind in diese seine Geschichte. Wir Anteil an dem bekommen, was er da für uns getan hat. Vielleicht fragst du dich ja so still und heimlich, wenn du hier sitzt, zu sagen, Mensch, was hat dieses Fest denn eigentlich mit mir zu tun? Was hat es mir zu sagen in meinen Erfolgen, in meinen Niederlagen, mit meinen Themen? Vielleicht bist du auch das erste Mal oder seit langem mal wieder in der Kirche und fragst dich, was feiern die Christen da eigentlich? Und worum geht's da eigentlich genau? Und was hat das mit meiner Geschichte zu tun? Ich will dir gerne zeigen, wie deine Geschichte in diese Osterereignisse eingewoben ist. Ich möchte dir eine Person vorstellen, die damals eben auch Teil der Osterereignisse ist und von der ich glaube, dass ihre Geschichte oder wir uns in ihrer Geschichte wiederfinden können. Johannes berichtet Folgendes. Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, der ein eigenes Buch über Jesus geschrieben hat, der schreibt: Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Maria Magdala, so ist ihr ganzer Name, ist am Sonntagmorgen früh zum Grab gelaufen, in das man Jesus hineingelegt hat. Und die Ereignisse der letzten Tage, die werden ihr noch ganz schön in den Knochen stecken. Am Freitag ist Jesus wie ein Verbrecher an einem Kreuz hingerichtet worden. Und sie war dabei und war von Anfang an dabei und hat es alles gesehen. Und sie wird hart daran arbeiten, es irgendwie verarbeitet zu bekommen, aber es ist schwer. Es ging alles so wahnsinnig schnell, die Gefangennahme, der Prozess. Dann waren so viele Lügen und falsche Aussagen im Raum. Aber sie wird sich auffragen, Mann, Jesus, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum bist du nicht aufgestanden? Du kannst doch so viel und dir ist nichts unmöglich. Warum hast du das alles so mit dir machen lassen? Ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass die Jahre mit Jesus für sie die besten ihres Lebens waren. Kurz nachdem ihr Jesus begegnet war, hatte er, so heißt es, 7 Dämonen ausgetrieben. Was das jetzt genau bedeutet, bleibt vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll, aber auf jeden Fall war sie so frei gewesen wie lange nicht. Sie hatte auf jeden Fall alles stehen und liegen gelassen und war dann mit Jesus gegangen, war eine Nachfolgerin von Jesus geworden. Sie war dabei, wenn er Menschen seine bedingungslose Annahme schenkte, wenn er Menschen körperlich heilte, wenn er Wunder tat, wenn er Menschen Gott vorstellt und Leute neu zum Glauben kamen, sich Gott das erste Mal anvertrauten wollten und die Liebe Gottes ihr Leben Stück um Stück veränderte. Und über die Zeit, über die Jahre war auch in ihr etwas gewachsen, was sie gar nicht mehr für möglich gehalten hatte. 7 böse Geister hat Jesus aus ihr ausgetrieben. Wir wissen nicht so viel darüber. Jesus nennt einmal den Teufel den Vater der Lügen. Also mit was auf jeden Fall Maria zu tun hat, ist, dass sie wahrscheinlich von morgens bis abends mit viel Lügen in ihrem Kopf bombardiert werden wird. Was werden die alles zugeflüstert haben? Von: Du bist nicht genug. Du bist nicht klug genug, nicht freundlich genug, nicht hübsch genug. Aus dir wird nichts werden. Du wirst scheitern. Du wirst nie dazugehören. Übrigens, niemand glaubt an dich. Was hast du auch schon zu geben? Versuch es erst gar nicht. Es wird eh alles in der Katastrophe enden. Ihr Kopf wird beworfen, in ihrem Kopf wird sie beworfen mit allen möglichen Lügen. Vielleicht hat sie sich im Beisein von anderen Menschen schon immer etwas unwichtig gefühlt, nicht gesehen gefühlt. Irgendwann hat sie dann den Beistand von übernatürlichen Mächten gesucht, sich mit finsteren Mächten eingelassen und den Teufel die Tür aufgemacht. Und sie hat keine Ahnung gehabt, was das alles nach sich zog. Eines Tages hatte Jesus aber folgenden Satz gesagt. Er hatte gesagt, der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was für eine Ansage, was für eine Programmatik. Und genau das hatte sie erlebt. Lügen und zerstörerische Gedanken den ganzen Tag lang. Aber sie hatte auch erlebt, dass Jesus sie frei gemacht hatte, dass die Wahrheit von Jesus freimachend ist und stärker ist als alles andere. Und das hatte sie tatsächlich erfahren. Und wahrscheinlich ist das erste Mal seit langem irgendwie ihr Lachen zurückgekommen. Ruhe zog ein, Zuversicht zog ein, Frieden breitete sich aus. Aber jetzt ist Jesus tot und sie fragt sich, wird alles wieder wie früher? Kommt jetzt einfach wieder alles zurück? Halten wir mal kurz an. Maria steht also an einem Grab. Ein Grab, das für eine verloren gegangene Hoffnung steht, eine Zukunft, die es nicht geben wird. Und das kennen du und ich doch auch, oder? Immer mal wieder müssen wir Träume oder Hoffnungen im Laufe des Lebens beerdigen. Vielleicht sogar im letzten Jahr. Dinge sind anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Die Arbeitsstelle bekam jemand anders oder aus dem erhofften Ausbildungsplatz wurde nichts. Der Mensch, in den du dich so verschossen hattest, der sah dich einfach nicht. Oder der Chef machte die Arbeit zur großen Qual. Eine unerwartete Krankheit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Engpässe machen dir irgendwie so einen Strich durch die Rechnung. Oder aber Beziehungen gehen kaputt, auf die wir gesetzt haben. Ein geliebter Mensch stirbt viel zu früh, jemand lässt uns im Regen stehen. Jemand, den wir wirklich dringend bräuchten, der hat den Kopf gerade mit anderen Dingen voll. Und dann denken wir, Mensch, warum Gott? Warum lässt du das zu? Warum passt du nicht auf? Warum muss das alles passieren? Wir sind frustriert über ihn und seine Wege. Als Maria am Grab ankommt, da lag der dicke Stein vor dem Grab weggerollt. Sie hat kurz hineingeschaut, das Grab ist leer, jemand muss den toten Körper von Jesus geklaut haben. Sie hat dann Petrus geholt und Johannes geholt, die konnten sich das auch nicht erklären und sind wieder gegangen. Maria blieb, weil wo sollte sie auch hingehen? Sie schaut nochmal ins Grab. Ich lese es euch. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie dreht sich nach ihm um und sah ihn, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Einmal Gedankenwechsel. Mal angenommen, du würdest den größten Erfolg deines Lebens feiern. Mal angenommen, den Job, für den du jahrelang gearbeitet hast, das Projekt, für was du jahrelang gebuckelt und geackert hast, es würde endlich werden. Was würdest du dann machen? Oder wenn du für eine ganze Gruppe was erreicht hättest. Nehmen wir an, Mario Götze. Was macht denn Mario Götze, wenn er vor den Augen der ganzen Welt seine Heimat in den siebten Himmel geschossen hat? Was macht er dann? Na, der geht feiern, oder? Und zwar am Brandenburger Tor natürlich, wo ihn alle sehen, wo ihm alle gratulieren können, wo man ihn applaudiert und sagt, herzlichen Glückwunsch, das Bad in der Menge nehmen. Es muss richtig knallen, es muss ein bisschen krachen. Wisst ihr, wo ich Jesus am Ostermorgen erwarten würde? Nachdem er seinen Einsatz geschafft und seine Rettungsmission beendet hat und alle Feinde besiegt sind? Na, man würde ihn doch im Himmel erwarten, oder? Man wird den Himmel erwarten, richtig feiern, Standing Ovations, der ganze Himmel ist da, alle applaudieren, die Engel feiern, Gabriel und Michael vorneweg feiern ihn, wollen es genau wissen, wie der Teufel geguckt hat, als er aus dem Totenreich raus ist. Jesus gehört nach Hause, Jesus gehört zu seinem Vater, endlich wieder bei ihm sein, erzählen, Anteil geben. Weg von der anstrengenden Erde mit all dem Stress, ey. Endlich die Kleinheit des Menschseins abgeben. Endlich wieder im Vollbesitz göttlicher Macht und Autorität sein. So würde ich mir das ausmalen. Aber wo? Wo finden wir Jesus kurz nach seinem Sieg, der die Geschichte für immer verändert hat? Wir finden ihn bei einer Frau mit einer schwierigen Vergangenheit, die so verheult ist, dass sie ihn nicht einmal erkennt, als er mit ihr spricht. Und wisst ihr, was wir hier über Jesus lernen? Für Jesus war seine Mission am Kreuz, Menschen mit Gott zu versöhnen, nicht nur ein Job. Jesus ist als Todesbezwinger und Weltenherr derselbe wie der, der er war, als er als Menschengestalt über diese Erde lief. An seiner Liebe zum Menschen hat sich nichts verändert. Und seine Macht und seine Autorität veränderten ihn auch nicht. Und so taucht er in der Stunde seines größten Erfolges bei seinen Freunden auf, bei seinen Weggefährten, weil sie genau wissen, was sie durchmachen und dass sie jetzt eine Begegnung mit ihm brauchen. Cool, oder? Ich hätte es total verstanden, wenn er keine Lust auf sie gehabt hätte. Auch nicht auf Maria, weil sie und seine 12 Freunde hat mal wieder bewiesen, dass sie seine Freundschaft eigentlich gar nicht wert war. Jesus hat mehrmals angekündigt, dass er sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Maria war dabei. Als Jesus sie vorbereitet, ich werde sterben und nach 3 Tagen werde ich wieder von den Toten auferstehen. Das haben alle gehört. Eigentlich hätten sie auch Ostern nach ihm Ausschau halten können. Eigentlich hätten sie schon so eine große Welcome-Back-Party organisieren können. So ein riesen Banner, ey, schön, dass du wieder da bist. Oder so die Sektgläser schon alles vorbereitet. Eigentlich hätten sie ihn glaubensvoll erwarten können. Und der Gag sogar ist, seine Gegner waren so, also die hatten genau hingehört. Die sind nämlich noch zu Pilatus am Samstag gegangen und gesagt, ey Pilatus, Jesus hat gesagt, dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht, könntest du noch mal ein paar Wachen vor das Grab stellen, nur für den Fall der Fälle. Die haben Jesus geglaubt und seine Freunde nicht. Maria glaubt ihm nicht. Petrus und Johannes glauben ihn nicht. Sie haben ihn sterben sehen und es war es für sie gewesen. Obwohl sie seinen Predigten gelauscht hatten, obwohl er sie darauf vorbereitet hat, haben sie alle Hoffnung begraben. Und auch hier, kennen wir das nicht auch? Ich kenne es von mir. Ich habe so viel mit Jesus erlebt. Ich habe so viele Predigten gehört. Meine eine Geschichte ist Jesus so oft aufgetaucht. Ich wäre völlig woanders, wenn Jesus nicht Teil meines Lebens wäre. Ich habe seine Nähe erlebt. Er hält mich. Er hält mein Leben in seiner Hand. Und ich habe Dinge gesehen, wie er im Leben von anderen so mächtig gewirkt hat. Aber wenn dann manche Krise kommt, manche Zumutung, die Härten des Lebens, Gott mir Dinge zumutet, dann kann es auch passieren, dass ich so schnell überlegen bin, hast du das wirklich gesagt? Bist du wirklich drin, Gott? Wirst du wirklich handeln? Wendest du das Blatt? Und auf einmal fängt man an zu schwimmen. Aber Jesus? Jesus sucht Maria trotzdem. Und man könnte vermuten, dass jetzt so eine kurze Auseinandersetzung ansteht. Jesus sagt vielleicht kurz, hallo. Und dann fragt er sie, warum sie denn hier am Grab steht und warum sie denn keinen Glauben hat und dass sie sich nicht erinnert an die Zeit, wo ihr gesagt hat, ey, ich komme doch wieder. Warum erwartest du mich denn nicht? Warum heulst du hier rum? Es war doch alles klar. Stick to the plan. Es wird passieren. Von all dem keine Spur. Jesus sagt nur ein einziges Wort und es ist ein Wort wie eine Predigt, ein Wort, das alles sagt, das alles beinhaltet. Mehr muss er nicht sagen, mehr muss nicht gesagt werden. Es ist Trost, es ist Hoffnung, es ist Zukunft, es ist alles zugleich. Jesus wendet sich ihr zu und sagt mal, Maria. Und als Jesus ihren Namen sagt, da erkennt sie ihn. Die Stimme kennt sie, sie ist ihr vertraut, ihr hat ihr 1000-mal zugehört und ihr wird klar, Jesus lebt und Jesus ist da und er ist hier bei ihr. Weißt du, was der Teufel möchte, wenn wir es mit den Härten und den Zumutungen des Lebens zu tun haben? Er möchte gern über die Kapitel unseres Lebens die Deutungshoheit bekommen. Er möchte gern die Überschriften setzen und uns definieren und uns sagen, wer wir sind, beziehungsweise was wir alles nicht sind. Vielleicht war es bei Maria auch schon wieder losgegangen. Vielleicht flüsterte sich schon wieder in ihr drin, unbedeutend, unwichtig, überflüssig. Aber als Jesus ihren Namen ruft, der Todesbezwinger, der Kyrios, der Herr der Welt, da definiert er, wer sie ist. Da bestimmt er die Überschriften, da hat er die Deutungshoheit. Und sie ist nicht die Unbedeutende und die Überflüssige. Sie ist Maria, sie ist seine Nachfolgerin, sie ist ein Gotteskind, sie ist die Tochter von Gott. Und er hat sie freigemacht und sie wird erkannt und Jesus kennt sie und er hat Pläne für sie. Und das ist die Wahrheit über ihrem Leben. Die Zeit mit ihm war nicht sinnlos. Die Vergangenheit wird nicht ihre Gegenwart und Zukunft definieren, sondern Gott definiert sie. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Und Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich habe mich gefragt, wenn man Maria fragen würde, Maria, was ist die Osterbotschaft? Was bedeutet Ostern? Was würdest du uns gerne mitgeben? Was würdest du uns sagen? Ich glaube, Maria würde uns ungefähr Folgendes sagen und ich habe einen Reim daraus gemacht. Vielleicht würde sie heute Morgen stehen und sagen, ey, weißt du, dein Name in seinem Mund, das ist wie ein Bund fürs Leben. Und dein Name in seinem Mund, das ist der Grund, nicht aufzugeben. Dein Name in seinem Mund, das ist wie ein Bund fürs Leben. Dein Name in seinem Mund ist der Grund, nicht aufzugeben. Du fragst dich, was hat Ostern mit mir zu tun? Und wenn du an den Gräbern, in den Krisen, in Herausforderungen und Zumutungen des Lebens stehst, dann ruft Ostern dir zu, du stehst da nicht allein. Jesus steht neben dir und er ruft, wie er Maria gerufen hat, ruft er auch dich bei deinem Namen. Drei Dinge. Ostern erinnert dich, dass deine Vergangenheit, deine innere Anklage, die Worte anderer, die Erfolge oder Niederlagen, dass die nicht definieren, wer du bist. Was auch immer du getan hast, worum immer du schuldig geworden bist, wenn immer du belogen oder betrogen hast, was auch immer deine Eltern oder deine Lehrer oder sonst wer an gemeinen Sätzen über dich gesagt haben, die dich definierten sollten. Oder auch einfach so, was immer dir passiert ist. Das Scheitern deiner Ehe oder der Verlust deiner Arbeit. Vielleicht bist du ein Geflohener. Du hast Schulden, bist ein Opfer von allen möglichen Dingen. All das braucht dich nicht zu definieren. Nicht das Wort Gescheiterter, nicht das Wort Versager oder Arbeitsloser oder Kranker, Geschiedener, Schuldner, Single, Opfer, Depressiver. All das definiert dich nicht. Ostern sagt dir, der Auferstandene, der definiert, wer du bist. Seine Wahrheit definiert dich und er ruft dich bei deinem Namen. Und er setzt einen anderen Ton, er hat eine ganz andere Melodie und er setzt die Überschriften und er hat die Deutungshoheit über deinem Leben. Und was immer auch ist, du bist auf jeden Fall sein. Du gehörst ihm und das ist, was zählt. Er kennt dich, er will dich, er ruft dich und er definiert deinen Wert. Dein Name in seinem Bund, dein Name in seinem Mund, das ist wie ein Bund für das Leben. Er bleibt an deiner Seite. Er steht zu dir. Ostern erinnert uns aber zweitens auch daran, dass wenn in deinem Leben Zweifel oder Untreue ist, wenn du Zweifel an seiner Treue hast, Zweifel an seinen Zusagen, Gott wendet sich nicht von dir ab, sondern sucht dich als der Auferstandene. Und wenn er dich findet, dann kommt er nicht mit Anklage und mit Vorwürfen und mit langen Listen, was er doch alles für dich getan hat und wie konntest du nur. Nein, dein Name in seinem Bund ist wie ein Bund fürs Leben und er kommt und er ruft dich bei deinem Namen. Denn für deinen Unglauben, für deine Zweifel, für dein Misstrauen, für deine Schuld, für all das war er ja am Tod. Für all das hing er am Kreuz, für all das hat er bezahlt. Und es ist genug. Deswegen, Ostern ruft dir zu. Jesus kommt nicht, um dich anzuklagen, sondern Ostern bedeutet, er kommt, um deinen Namen zu rufen. Wieder und wieder und wieder dich bei deinem Namen zu rufen. Und drittens, Ostern erinnert uns, dein Name in seinem Mund ist der Grund, nicht aufzugeben. Das Leben ist manchmal heftig und manchmal weht ein starker Sturm. Aber welcher Sturm auch immer kommen mag, er ist der Auferstandene von den Toten und er wird dir helfen, einen Fuß nach dem anderen zu setzen in seine Zukunft hinein. Weil es ist seine Welt, es ist seine Zukunft und er hat die Zukunft in seiner Hand. Als Jesus der Maria begegnet, da wird die besondere Zeit der letzten Jahre, wo sie eng mit Jesus zusammen war, nicht so wiederkommen. Weil Jesus kehrt zu seinem Vater zurück und Jesus sagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden und es ist gut so. Und der Heilige Geist wird kommen, aber es wird anders sein, weil sie kann Jesus nicht mehr sehen, sie kann ihn nicht mehr anfassen, sie kann ihm nicht mehr in die Augen schauen. Sie wird mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und es wird gut werden, weil es Gottes Geschichte ist und weil es Gottes Geschichte auch mit ihr ist. Aber weil der Auferstandene Jesus sie bei ihrem Namen rief, bekam sie Mut, nicht zu verharren, sondern mit dem Auferstandenen in die Zukunft zu gehen, die er für sie vorhat. Ja, du und ich, wir kennen die Härten des Lebens. Aber wenn er uns ruft, uns immer wieder ruft, dann ist das Grund, nicht aufzugeben, sondern ihm zu vertrauen, dass er weiß, was er tut und dass er unser Leben und unsere Zukunft in seiner Hand hält. Und es gibt keinen Grund, hinzuschmeißen, aufzuhören oder aufzugeben, sondern wenn er uns ruft, dann haben wir Grund, weiterzumachen, weiterzugehen, hoffnungsvoll zu bleiben und unsere Zukunft in seine Hand zu legen. Weißt du, und deswegen ist deine Geschichte irgendwie Teil der Ostergeschichte. Er ruft dich, weil er dich kennt. Er ruft dich, weil er dich mit Gott versöhnt hat. Und er ruft dich, weil du auf das Bild gehörst, weil du auf das Foto gehörst. Auf das Siegerfoto. Er ruft dich, damit deine Geschichte in seiner aufgehen kann. Dass deine Geschichte in seiner aufgehen kann. Wenn du mal wieder da bist oder dich gerade erst mit Glauben und Jesus auseinandersetzt und so, ich würde dich so ermutigen, ich würde dir so von Herzen wünschen, dass du diesem Jesus glauben könntest und dass du mit ihm unterwegs sein könntest. Und ich würde so wünschen, dass du dieses Gebet betest, Jesus, zeig dich mir. Wenn es dich gibt, wenn Ostern real ist, komm in mein Leben, offenbar dich mir. Du kannst nichts verlieren, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Wenn du denkst, den gibt es nicht, dann kannst du es ja probieren. Dann kannst du doch einfach beten, Jesus, zeig dich mir, wenn es dich gibt. Wenn diese Hoffnung real ist, die bis in die Ewigkeit hineinführt, dann offenbar dich mir. Dann mach es doch heute, wo du auf deinem Stuhl sitzt und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und mal gucken, was passiert. Mal schauen, was passiert. Und wenn du hier bist und mit deiner Zukunft oder mit deiner Gegenwart ringst, mit den Härten, den Zumutungen des Lebens und es brauchst, dass Jesus wieder deinen Namen ausspricht, du dich in dieser Geschichte wiederfindest und sagst, Jesus, ich brauche eine Erinnerung, dass mein Name in deinem Mund wie ein Bund fürs Leben ist, dass du nicht gehen wirst und dass du Zukunft für mich hast, ja, dann würden wir gerne für dich beten. Dann würde gerne für dich singen und du darfst dich singen lassen. Hier vorne gibt es gleich ein Team, hier an der Seite steht ein Team. Wir würden einfach gerne Jesus bitten, dein Leben zu segnen, deine Seele zu segnen, dir Gutes zu tun, weil wir an einen lebendigen Gott glauben, der an deiner Seite stehen und an deiner Seite sein möchte. Amen.